Guten Morgen. So, ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für diese wunderbare Zeit, die wir da jetzt gerade erleben miteinander, wo wir dich anbeten, wo wir von dir hören, wo wir sehen, wie du im Leben von anderen Menschen da bist und deine Liebe und deine Wahrheit unter uns wirkt. Herr, wir danken dir dafür und wir bitten dich jetzt, Vater im Himmel, dass du uns hilfst, auch dir zuzuhören, jetzt, was du da sagst, durch deine Worte in der Bibel. Amen. Weit aufmachen. Das sage ich immer zu meinen Kindern beim Zähneputzen. Weit aufmachen. Diese Woche war ich beim Zahnarzt. Was gut zu deinem Zoobesuch heute. Und der Zahnarzt, der sagt es nicht, er erwartet es einfach, dass man das von sich aus macht. Weit aufmachen. Der will nicht, dass ich die Zähne aufeinander presse und meine Lippen versiegelt sind und ich dicht halte. Der will, dass ich weit aufmache und dass alles rauskommt. Alles soll ans Licht kommen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du da Angst hast, was da alles rauskommt, was vielleicht nicht so sauber ist. Also bevor ich zum Zahnarzt gehe, da putze ich immer dreimal oder am liebsten esse ich gar nichts und putze dann noch dreimal. Wie geht es dir? Ich weiß nicht, ob du Angst hast, was rauskommt, wenn du weit aufmachst. Was kommt da ans Licht? Also mir geht es beim Zahnarzt überhaupt nicht so, weil seit ich regelmäßig gehe, habe ich nicht mehr so viel Angst. Aber das hat jetzt eigentlich mit dem nichts zu tun. Ich weiß, dass das gut ist, weit aufzumachen. Und das sagt er zu mir manchmal, sage ich zu meinen Kindern und das sage ich jetzt auch mal zu dir. Weit aufmachen. Ich bin nicht dein Zahnarzt, Gott sei Dank. Aber weit aufmachen. Versiegle deine Lippen nicht. Halte undicht. Lockeres Mundwerk. Nicht dicht halten. Und ich glaube, das ist das Ergebnis von unserer Bibelstelle, die wir heute miteinander da im Matthäus-Evangelium lesen. Wir lesen da drei kurze Geschichten über Jesus. Und Matthäus berichtet das so extrem schnell, eines nach dem anderen, ganz kurz und knapp. Das ist so ein Feuerwerk an Menschen und Gedanken und Wundern. Ich glaube, er erzählt es bewusst so kurz und knapp. Und ich suche da den Zusammenhang, den roten Faden. Ich sehe, Jesus bringt Leben und Licht und Freiheit vom Bösen und immer wieder reden die Menschen über ihn. Jesus ist das Thema, über das wir reden. Er belebt, er erleuchtet. Er befreit uns vom Bösen und er befreit uns zum Reden. Und deswegen ist meine ganz einfache Botschaft für dich heute, rede von ihm. Rede von ihm. Ist nicht kompliziert. Aber zuerst lesen wir das in Matthäus 9, die Verse 18 bis 34 ist auch auf dem Licht und Leben, unserem Wochenblatt, das man beim Eingang in die Hand gedrückt kriegt, wenn man will, steht auch der Text drauf. Ich lese das aus einer Übersetzung, neue Genfer Übersetzung. Die habe ich ausgewählt, weil wir die auch im Christsein-Entdeckenkurs verwenden. Und ich habe das auch gut gefunden, wie hier übersetzt wird. Also lesen wir von Jesus und dann rede von Jesus. Während Jesus noch mit den Jüngern des Johannes redete, kam einer der führenden Männer des Ortes, warf sich vor ihm nieder und rief, meine Tochter ist eben gestorben. Aber komm doch und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm, auch seine Jünger kamen mit. Unterwegs drängte sich eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt, von hinten an Jesus heran, berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus wandte sich um. Er sah die Frau an und sagte zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. dein Glaube hat dich gerettet. Von dem Augenblick an war die Frau gesund. Als Jesus schließlich ins Haus jenes führenden Mannes kam und die Flötenspieler und die aufgeregte Menge sah, sagte er: Geht hinaus. Das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Als die Leute hinausgetrieben waren, ging Jesus in den Raum, in dem das Mädchen lag, und ergriff es bei der Hand. Da stand das Mädchen auf. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde und riefen: Hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. So wie er zu Hause angelangt war, traten sie näher. Er fragte sie: Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Darauf berührte er ihre Augen und sagte: Was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Da konnten sie sehen. Jesus aber verbot ihnen mit aller Entschiedenheit, jemand etwas davon zu sagen. Doch kaum waren sie aus dem Haus, da fingen sie an, in der ganzen Gegend von Jesus zu erzählen. Die beiden waren noch nicht zur Tür hinaus, da wurde ein Besessener, der stumm war, zu Jesus gebracht. So wie der Dämon ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Die Menge staunte und alle sagten: So etwas hat man in Israel noch nie gesehen. Die Pharisäer aber behaupteten: Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Also am Ende, da reden alle über Jesus. Nicht alle reden gut von ihm, aber alle reden über Jesus. Das ist auch kein Wunder. Zuerst bringt Jesus Leben. Jesus bringt Leben. Da kommt zuerst ein wichtiger Mann zu ihm her und berichtet, dass seine Tochter gerade gestorben ist. Vielleicht wundert dich das. Also auch im Christsein Entdeckenkurs werden wir diese Geschichte lesen. Der Evangelist Markus, den wir dort lesen, der berichtet auch davon. Also falls irgendwer sich dafür interessiert, man kann noch einsteigen am Mittwoch und sogar noch dazukommen. Aber im Markus Evangelium wird es auch diese Geschichte erzählt, aber viel ausführlicher. Viel ausführlicher. Der Matthäus, der fasst es viel mehr zusammen. Markus braucht 2,5 Mal mehr Worte, um das zu erzählen. Bringt viel mehr Details. Matthäus fasst es zusammen und deswegen berichtet er uns gleich diese Situation, die in dem Haus herrscht, bevor Jesus in das Haus hineingeht. Die Tochter ist schon gestorben. Also es ist für mich kein Widerspruch zwischen Markus und Matthäus. Die haben nur andere Perspektiven und der eine erzählt mehr Details ausführlicher. Matthäus ist heute ganz kurz und knapp, weil er unsere Aufmerksamkeit auf was anderes lenkt. Aber alles ist natürlich wahr, was die alle schreiben. Aber wie sieht jetzt der Vater? Wie sieht der Vater Jesus? Er denkt, wenn der seine Hand auf meine Tochter legt, dann lebt die wieder. Dieser verzweifelte Vater, der wirft sich vor Jesus nieder und erwartet, dass Jesus stärker ist als der Tod. Seine Tochter ist gestorben mit all ihren Träumen und Hoffnungen. Und er denkt sich, der Jesus, der kann die Toten auch wieder lebendig machen. So sieht er Jesus. Und wie sieht die kranke Frau Jesus? Sie hat schon seit 12 Jahren eine Krankheit, die sie schwach macht, aber die sie auch in den Augen der Menschen damals unrein macht. Das heißt, mit der kann man gar nicht in Berührung kommen. Die war also nicht nur geschwächt, sie war ausgegrenzt. Auch ihre Hoffnungen und Träume sind gestorben. Sie ist irgendwie eh schon für alle anderen gestorben. Und diese Frau denkt sich, dass Jesus so heilsam ist und so rein, dass es schon reicht, wenn sie nur so ein Fitzelchen von seinem Gewand erwischt. Also die beiden erwarten, dass Jesus Leben gibt. Und er tut es. Er tut es. Der Sohn Gottes ist in die Welt gekommen und er ist viel ansteckender als die Krankheit. Die Frau wird geheilt und sie wird auch getröstet. Jesus sagt zu ihr da: Du brauchst dich nicht zu fürchten, meine Tochter. Das ist so tröstend, er nimmt sich extra Zeit. Und es ist ihm auch egal, dass die Menschen um ihn herum erfahren, dass er gerade berührt wurde von seiner unreinen Frau. Und normalerweise wird man da selber unrein. Gell? Aber Jesus ist das egal, weil bei ihm passiert ja das Gegenteil. Er steckt mit seiner Reinheit die Menschen an. Er nimmt sich Zeit, um sie zu trösten, und seine Reinheit ist viel ansteckender als unsere Unreinheit. Er nimmt sie so wahr, so ernst, so wichtig. Er respektiert sie. Und der Sohn Gottes ist auch viel stärker als der Tod, selbst. Alle lachen ihn aus, da lesen wir davon in Vers 24, da lachten sie ihn aus. Diese ganzen professionellen Klageleute, die man da zusammengetrieben hat, sobald wer gestorben ist, da hat man richtig fest klagen müssen, und da hat es Leute gegeben, die das gemacht haben, die Profis der Hoffnungslosigkeit. Die waren rausgeworfen. Und Jesus berührt das tote Mädchen. Das ist wieder etwas vom Schlimmsten, was man tun kann. Da wird man total unrein dabei. Aber wieder, sein Leben, seine Lebendigkeit ist viel ansteckender. Jesus bringt Leben. Und was ist jetzt das Ergebnis? Sind wir wieder im Zoo? Die Münder gehen auf. Die Leute reden miteinander über das. Vers 26, die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Gegend. Die Menschen reden über das, was da passiert ist. Gestern bei unserem tollen Inspirationstag da in Bad Aussee, da hat uns unser Redner Scott Walt erzählt, wie seine Frau mal zu Weihnachten die Nachbarin aufgenommen hat, weil gerade der Sturm ihr Haus unbewohnbar gemacht hat, und die Nachbarin war eine alte Alkoholikerin, die von allen verachtet und gehasst war in der Nachbarschaft, die furchtbar gestunken hat. Er hat gesagt, dass er am Weihnachtsabend heimgekommen ist, die Tür aufgemacht hat und gesagt, was stinkt da so? Und seine Frau hat gesagt, und sie haben sich um die Frau gekümmert. Er wollte es eigentlich nicht, aber seine Frau hat gesagt, ich habe mir gedacht, Jesus will das, und vielleicht, ich habe auch gedacht, du willst auch vielleicht, was Jesus will. Und sie haben sich um sie gekümmert, sie gebadet, ihr was zum Essen geben, ihr was zum Schlafen geben. Und die ganze Nachbarschaft hat darüber geredet. Wenn Jesus wirkt, es ist ja nicht menschlich, dass sowas passiert. Das ist ein Wunder. Und wenn Jesus wirkt, dann reden die Leute drüber, wenn sie es sehen. Und das ist auch das Ergebnis. Da, Jesus bringt Leben, und die ganze Gegend fängt an, über diesen Jesus zu reden. Die Münder gehen auf. Weit auf. Aber es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Als Jesus von dort weiterging, da bringt Jesus Licht. In den Versen 27 bis 31, zwei Blinde schreien ihm hinterher, hab Erbarmen mit uns, Sohn Davids. Und Jesus reagiert nicht sofort drauf. Was komisch, da hat er doch vorhin gelehrt, dass Gott Barmherzigkeit wird. Gott, ein paar Sätze weiter vorne, ein paar Minuten vorher, ein paar Stunden vorher. Gott will Barmherzigkeit, weil Gott barmherzig ist. Wir erwarten, dass Jesus barmherzig ist, und jetzt macht er nichts. Die rufen, hab Erbarmen. Aber zuerst tut er mal nichts. Und es gibt manche Christen, die sowas nicht für möglich halten. Die denken, wenn man genug Glauben hat, dann wird man immer sofort geheilt. Und das ist Quatsch, das sehen wir auch da. Es kann sein, dass Jesus wartet mit der Heilung, vielleicht nur ein paar Stunden, ein paar Minuten, vielleicht ein paar Monate, ein paar Jahre oder erst bei deiner Auferstehung. Auch da ist in der Situation, hört er das nicht sofort, das Gebet. Und erst wie sie dann im Haus drinnen sind, anscheinend haben die ihn so richtig verfolgt, die Blinden gestalkt. Erst wie sie dann im Haus drinnen sind, zeigt er ihnen, wie groß sein Erbarmen ist. Er bringt Licht, Augenlicht. Und was sehen sie als Erstes? Sie sehen ihn. Sie sehen Gott. Jesus bringt Licht und freie Sicht auf Gott. Sie sehen Gott, weil sie Jesus sehen. Und jetzt frage ich mich, warum hat er das nicht gleich gemacht? Ich glaube, das hängt damit zusammen, was die Blinden da herumschreien. Sie rufen, hab Erbarmen, Sohn Davids. Was meinen sie damit? Ja, 1000 Jahre vorher hat es einen bekannten, berühmten König gegeben namens David. Und diesem David verspricht Gott, dass eines Tages ein Nachfahre von ihm kommen wird, der für immer regieren wird. Ein Sohn Davids wird für immer auf dem Thron sitzen. Und auf diesen versprochenen Retter haben sie jahrhundertelang gewartet. Und jetzt schau mal Matthäus 1, Vers 1 an. Was steht da? Matthäus 1, Vers 1. Dieses Buch handelt von Jesus, dem Sohn Davids. Er ist der Sohn Davids. Er ist es wirklich. Jesus ist die Erfüllung von diesem jahrhundertealten Versprechen. Aber die Leute, die haben halt damals an einen Krieger gedacht, der die Römer rauswirft und vielleicht auch die ganze Erde erobert irgendwie und alles regiert. Die haben an einen gedacht, der auf dem Thron politisch regiert. Und das ist ein Missverständnis, das Jesus nicht weiter verbreiten will. Deswegen reagiert er meiner Meinung nach zuerst nicht und deswegen verbietet er ihnen, meiner Meinung nach, dass sie so über ihn reden. Die Leute, die sollen jetzt nicht wundersüchtig werden, weil Jesus ist nicht gekommen, um Wunder zu tun. Das sagt auch Gott ein paar Sätze weiter vorne. Jetzt sagt er, dass er gekommen ist, um Sünder zu rufen. Menschen zurückzurufen in eine Beziehung zum lebendigen Gott. Und ein paar Sätze weiter sagt er, dass er gekommen ist, um neuen Wein in neue Schläuche zu geben, neues Leben zu geben. Er ist eben nicht gekommen, um dauernd Wunder zu machen. Und er ist auch nicht gekommen, um politisch zu regieren. Er ist nicht in die Politik gegangen, ist nichts Falsches daran. Gell? Christen sollen auch in die Politik gehen, aber Jesus ist nicht gekommen, um in die Politik zu gehen, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Ans Kreuz gegangen wegen unserer Sünde. Diese ganzen Missverständnisse will er nicht weiter verbreiten. Und deswegen sagt er ihnen, glaube ich, heilt er sie im Haus und sagt ihnen, dass sie das so jetzt nicht weiter verbreiten sollen. Aber er bringt ihnen Licht. Jesus bringt Licht. Er macht die Sicht frei. Sie können wieder sehen. Setzt ja schon Zusammenhang. Jesus bringt Leben, er macht lebendig. Dann bringt er klare Sicht auf Gott. Und die Leute sehen, wer Gott ist. Und was ist jetzt in der Situation das Ergebnis? Wieder fangen sie an zum Reden. Die Münder gehen wieder auf, wie bei diesen Lamas da. Und da steht in Vers 31, doch kaum waren sie aus dem Haus, da fingen sie an, in der ganzen Gegend von Jesus zu erzählen. Jesus bringt Leben, er bringt Licht. Und dann als drittes bringt er Freiheit und lockere Zungen. Diese ganz kurzen letzten Geschichte. Da bringt Jesus Freiheit und lockere Zungen. Es hat nicht nur Krankheit gegeben, nicht nur politische Probleme, sondern es gibt auch das Böse, böse Kräfte. Und die Bibel spricht da von Engeln, die böse geworden sind und gegen Gott rebellieren. Die wollen alles kaputt machen, was gut ist. Und da ist dieser eine Mensch, der vom Bösen so bestimmt wird, dass er nicht mehr reden kann. Das ist natürlich auch im Neuen Testament nicht immer die Ursache dafür, wenn Menschen nicht reden können. Aber da in dieser Stelle steckt hinter dieser Gehörlosigkeit, hinter dieser Sprachlosigkeit ein böser Geist. Und das ist kein Problem für Jesus. Der Sohn Davids, der Sohn Gottes, der ist auch der Sieger über das Böse. Er ist stärker und er befreit diesen Mann. Jesus bringt Freiheit und lockere Zungen. Was ist also das Ergebnis? Die Verse 33 und 34. So wie der Dämon ausgetrieben war, konnte der Stumme reden. Die Menge staunte und alle sagten, so etwas hat man in Israel noch nie gesehen. Die Pharisäer aber behaupteten, er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Wieder reden alle über Jesus. Der Befreite redet endlich. Denn Jesus bringt Leben, er bringt freie Sicht auf Gott und er besiegt das Böse und er bringt lockere Zungen. Jetzt redet der Befreite. Und die Volksmengen, die staunen. In der ganzen Geschichte hat man sowas noch nicht erlebt. Es gibt keine Berichte aus der Vergangenheit, dass sowas passiert ist. Und auch die Heilung der Blinden ist genau so. Ist auch einzigartig. Wenn du die Bibel vorne anfängst zu lesen und du liest von vorne durch, wie weit musst du lesen, bis der erste Blinde geheilt wird? Wenn du anfängst bei 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1, und du liest alles von vorne durch, wann wird der erste Blinde geheilt? Hier in Matthäus 9. Das ist einzigartig. Es ist noch nie ein Blinder geheilt worden in der Geschichte. Jesus ist einzigartig. Die Pharisäer, die haben aber eine alternative Erklärung. Die reden auch über Jesus. Und sie behaupten nicht, dass Jesus keine Wunder macht. Das geht nicht, das kann man nicht mehr ignorieren. Das ist so ähnlich wie auch im Talmud bis heute steht, dass Jesus Wunder gemacht hat. Auch der Talmud gibt das zu. Aber auch im Talmud steht eine alternative Erklärung dafür. Du kannst es nicht historisch gesehen ignorieren, dass da übernatürliche Sachen dauernd passiert sind. Aber du kannst leugnen, warum die passieren, woher das kommt. Und genauso machen das die Pharisäer da. Sie leugnen nicht die Wunder, sie leugnen aber, dass Gott dahinter steckt. Sie glauben, dass Jesus einfach so böse ist, dass er die Dämonen kontrolliert. Und viel mehr Alternativen gibt es nicht in Bezug auf Jesus. Er war entweder sehr, sehr gut oder er war sehr, sehr böse. Sehr, sehr böse, weil er sehr große Macht gehabt hat und die Menschen sehr, sehr verführt hat, wenn das nicht stimmt, was er gesagt hat. Aber er war nicht böse, das sieht man ja schon da. Er kümmert sich um Kranke, um Blinde, um Besessene. Er macht Menschen lebendig, er macht sie rein, er macht sie frei. Er tröstet. Er respektiert die Menschen, er nimmt sie wahr. Und die Menschen, die kommen auch zu Jesus aus dem Grund, weil sie etwas Gutes erwarten. Sie erwarten, dass er so barmherzig ist, wie er gesagt hat. Sie erwarten, dass jeder willkommen ist, der noble Synagogenvorsteher, genauso wie die unberührbare Frau, die Blinden und der Besessene. Jeder ist bei Jesus willkommen, jeder darf kommen. Die Menschen erwarten einfach Gutes von ihm. Und Jesus hilft. Er kann helfen, er will helfen. Er ist stark und liebevoll. Er hilft. Menschen werden geheilt, getröstet und befreit. Also wer ist Jesus für dich? Jesus polarisiert, oder? Die einen werfen sich nieder vor Jesus und erwarten vom Sohn Gottes, vom Sohn Davids, Freiheit, Reinheit, Leben. Sie sagen zu ihm, ja, Herr. Und die anderen lachen ihn aus, sie missverstehen ihn oder sie dämonisieren ihn. Jesus polarisiert. Wer ist Jesus für dich? Jesus ist gut und stark. Er macht Menschen lebendig. Er macht den Blick auf Gott frei. Er befreit vom Bösen und er befreit zum Reden. Und das kommt eben jetzt dabei heraus, wenn die Menschen miteinander reden. Sie reden über Jesus. Der Mund geht auf und sie reden wieder über ihn. Sein Ruhm breitet sich aus wie ein Lauffeuer in der Gegend. Er wird Stadtgespräch und er wird Landgespräch. Die Leute, die davon hören, die sagen es weiter. Vers 26. Die zwei Ex-Blinden, die gehen raus und die sagen es selber jedem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und die Volksmengen, die kennen alle nur ein Thema, was der Jesus macht, das ist einzigartig. Jesus bringt Leben, Licht und Wahrheit. Er macht lebendig. Er macht die Sicht auf Gott frei. Er befreit vom Bösen, er befreit zum Reden. Und was machen eben dann die Befreiten, die Belebten, die Erleuchteten? Was machen die? Die reden. Sicher haben die auch gefeiert, das ist ja klar. Und sich riesig gefreut und gejubelt. Aber Matthäus lenkt unser Augenmerk irgendwie nicht dahin, unseren Blick. Er will, dass wir was anderes wahrnehmen. Er hat es so zusammengestellt, glaube ich, damit wir auf dieses eine Ergebnis da schauen, die Leute reden. Und deswegen rede auch du. Entsiegle deine Lippen. Halte undicht. Plaudere das Geheimnis aus mit deinem lockeren Mundwerk. Ja, worüber soll ich reden? Wo befreit dich Jesus vom Bösen? Und wenn du Christ bist und Jesus begegnet bist, dann befreit er dich vom Bösen. Wo? Wo hat er das getan? Wo hat Jesus bei dir Schuld vergeben? Wo hat er deine Scham weggenommen? Wann hast du erkannt, dass Jesus der Sohn Davids ist, der versprochene Retter, dein Herr? Wann hast du so wie die Blinden gesagt, ja, Herr, und gemerkt, dass das gut ist? Wie ist der Sohn Gottes in dein Leben gekommen? Wann hast du dich niedergeworfen und dir gedacht, ich brauche nur ein Fitzelchen von ihm? Wie hat er dich wiederbelebt? Wie hat er deine Todesangst besiegt und deine enttäuschten Träume wieder lebendig werden lassen? Wenn der Sohn Gottes, wenn der Sohn Davids, wenn der Sieger über das Böse in deinem Leben ist, dann kannst du solche Fragen beantworten. Dann ist es keine Theorie. Rede darüber. Jesus macht frei zum Reden. Jesus ist das Thema, über das wir sprechen. Er belebt, er erleuchtet, er befreit zum Reden. Rede über Jesus. Wenn Jesus dir Leben und Licht und Freiheit gegeben hat, warum in aller Welt redest du nicht darüber? Wenn mir sowas passieren würde, würde ich drüber reden. Oder wir reden einfach über die Sachen, die wir gut finden, die toll waren in unserem Leben. Gestern bei diesem Inspirationstag, einem tollen Tag in Bad Aussee, wo wir waren, da haben Johanna und ich von dem Raum aus, wo wir waren, auf den Berg schauen können, wo wir am Tag davor waren. Ich habe es allen gleich gesagt. Da war ich oben. Das war super. Hey, wenn du erlebt hast, wie Jesus dich belebt hat, wie er dir vergeben hat, wie er dich befreit von dieser dauernden Angst, was denken die anderen? Weil ich damals vor 10 Jahren irgendwie mich was getan habe, wo ich mich immer noch schäme. Wenn er dich von dem Ganzen befreit hat, ja, dann rede doch darüber, wie herrlich das ist. Wie dein Leben anders ist mit diesem Sieger über das Böse in deinem Leben, der dich befreit, der Leben bringt. Hab keine Angst mehr davor. Der Sieger über das Böse ist da. Der Sohn Davids, der Sohn Gottes ist bei dir. Hab keine Angst davor, von Jesus zu reden. Machen wir das. Hey, komm, was ist jetzt los mit euch? Machen wir das, nach dem Gottesdienst, am Nachmittag, morgen, mit den Nachbarn. Reden wir über Jesus. Und manche Leute haben so Angst davor, über Jesus zu reden, weil sie sich denken, ja, aber die werden mir eine schwierige Frage stellen, die ich nicht beantworten kann. Kein Problem. Der Martin Grundner ist da in unserer Gemeinde. Der hat einen tollen Kurs gemacht, viele Wochen lang über Apologetik. Ich habe das studiert. Sag einfach, keine Ahnung, was ich da sagen soll. Ich werde darüber nachdenken. Und dann rufst du Martin oder mich an. Oder sonst irgendjemanden. Wir haben viele, die sich gut auskennen in der Bibel. Keine Angst vor irgendwelchen Fragen. Jesus ist der Sieger. Er ist auch die Wahrheit. Ja, reden wir über Jesus. Herr, beten wir noch zum Schluss miteinander. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du jetzt da bist. Herr, das ist keine Theorie, es ist ja kein Wunschtraum. Du bist wahrhaftig auferstanden, du lebst, du regierst. Und durch deinen Heiligen Geist, den du vom Himmel wirklich geschickt hast, bist du jetzt da bei uns. Du kannst mich jetzt hören, du kannst uns hören. Alle diese Gespräche, die wir innerlich gerade führen, die Angst, die wir haben, die Sorge, dass wir einfach nicht genug wissen von dir. Herr, wir wollen dir das alles hinlegen. Herr, wir wollen dich mehr erleben und wir danken dir aber auch für das, was wir alles schon erlebt haben. Und Herr, ich bitte dich jetzt für mich persönlich, aber auch für uns alle. Herr, schenke uns in den kommenden Tagen Gelegenheiten, über dich zu reden. Hilf uns, dass wir das erkennen, wenn diese Gelegenheit da ist und dass wir es dann mit deiner Hilfe auch gut nutzen, diese Gelegenheit. Herr, wir brauchen deine Hilfe sogar dabei. Herr, mach du uns den Mund auf und hilf uns, von dir zu reden. Amen.